Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Gutachten statt Pokerrunde. Der Basler Spielclub, der die Polizei gestürmt hat, will seine Unschuld jetzt mit einer Studie beweisen. Manege frei statt Pulver gut. Zu Lausen stehen dieses Jahr 51 Kinder in der Winterferien ins Zirkus rund statt auf die Ski. Und dann noch die Frage, welche typischen Frauenanliegen hat eigentlich die erste Frau vom Fasnachtskomitee durchgesetzt?
Gar keine eigentlich. Für mich hat Fasnacht nichts mit Männern und Frauen zu tun.
Die Corinna Christen hängt ihren Komiteehut dieses Jahr an Nagel. Vorher ist sie unser Wochengast. Das Wetter sonnig und noch wärmer. Am Mikrofon Gauden Zwacker. Showdown vorgestern oben in einem Pokerclub auf dem Basler Dreispitzareal. Plötzlich marschieren Polizisten ein, machen Razzia, setzen dem Spiel ein Ende. Sich geschlagen geben will der Clubbetreiber aber nicht. Er pokert weiter, jetzt einfach mit juristischen Karten. Christian Hilzinger.
Etwa 30 Polizisten haben am Mittwoch im Pokerclub Spieltisch und Computer beschlagnahmt. Mit dem wollen Behörden belegen, dass der Club gewerbmässig und illegal Pokerrunden organisiert hat. Die Basler Polizisten haben im Auftrag von der Eidgenössischen Spielbankenkommission ESBK gehandelt. Bei der ESBK leitet Regula Zimmerli das Verfahren gegen den Club Other Poker und sie sagt, warum man gegen den Pokerclub vorgegangen ist.
Weil die ESBK schon seit längerer Zeit von verschiedensten Seiten Hinweise hatte, dass in diesem Club auch seit oder nach dem Urteil vom Bundesgericht im letzten Sommer weiterhin Pokerturnier um Geld organisiert werden.
Damit vollzieht die ESBK noch, was das Bundesgericht ihr vorgibt. Noch vor 3 Jahren hat die ESBK eine andere Meinung gehabt und sie hat dem Club und 170 anderen das Pokerturnier ausdrücklich erlaubt. Wo aber das Bundesgericht im letzten Sommer gesagt hat, Pokerspiel sei ein Glücksspiel und keine Geschicklichkeitsspiel, hat die ESBK die frühen Erlaubnisse wieder zurückgenommen. Seither darf man nur in den konzessionierten Spielcasinos um Geld pokern. Anderer Meinung ist der Anwalt vom Veranstalter, der das Pokerturnier gemacht hat, der Jascha Schneider. Ob Pokerturnier zu den Glücksspielen zählen, diese Frage muss erst noch das Bundesverwaltungsgericht entscheiden.
Das Bundesgericht hat nicht gesagt, dass jede Art von Pokerspielen Glücksspiel ist, weil sonst müssen sie nämlich auch Jassen unter das Glücksspielgesetz fallen.
Seiner Meinung nach ist die Spielvariante vom Pokerclub legal. Dieser Meinung ist auch der Geschäftsführer Denis Esen, der am Mittwoch seinen Club schliessen musste. In diesem juristischen Schwebezustand habe er aber mit einer Razzia gerechnet.
Also wir haben schon nicht hundertprozentige Sicherheit gehabt und natürlich damit gerechnet. Mit einem Auge sind wir immer quasi auf der Lauer gewesen, oder? Aber wir haben das Risiko in Kauf genommen, weil wir uns sehr im Recht fühlen.
Für ihn hat das Bundesgericht vor allem eine Studie angezweifelt, die wollte beweisen, dass Poker ein Geschicklichkeitsspiel sei. Die Studie, die das Bundesgericht als ungenügend anschaut, hat übrigens die Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK in Auftrag gegeben. Der Denis Esen hat sich gewünscht, dass die Spielbankenkommission eine weitere Studie in Auftrag gibt. Und weil das nicht passiert, wird er selber aktiv.
Wir werden jetzt die Studie selber in Auftrag geben.
Kostenpunkt 35'000 Franken. Mit der Studie will der Denis Esen belegen, dass sein Pokerturnier kein Glücksspiel ist, sondern Geschicklichkeit verlangt. So hofft er, dass das Bundesverwaltungsgericht gewisse Pokerturniervarianten künftig wieder erlaubt.
Wahlplakate von den bürgerlichen Regierungsratskandidaten haben in der Nacht auf letzten Montag gebrannt. In Brand gestanden sind die 12 Plakate zu Münchenstein, wie das bürgerliche Regierungswahlkampfteam REVAC mitteilt. Die Feuerwehr musste ausrücken, das Wahlkampfteam hat Strafanzeige wegen Sachbeschädigung eingereicht. Der Leiter vom Wahlkampfteam REVAC, der Walter Jermann, vermutet, dass die Brandstiftung politisch motiviert ist.
Wir haben einfach festgestellt, dass es nur Plakate waren, die von der REVAC verbrennt worden sind. Es hat in der Umgebung hat es noch andere Plakate gehabt, von anderen Gruppierungen. Die hat man eingeladen und hat einfach nur die von der REVAC zusammengesammelt und die gestapelt und sie nachher so angezündet. Wegen dem ist es für mich eigentlich sicher nicht nur ein Bubenstreich, es ist wahrscheinlich auch politisch noch ein bisschen gefärbt.
Es sei, soweit er sich erinnern könne, das erste Mal, dass im Baselbiet Wahlkampfplakate angezündet worden sind. Die Wahlen werfen ihre Schatten auch zu Binnigen voraus. Dort wegen denen rund 450 Wahlberechtigten, die letzte Woche falsche Wahllisten für die Landratswahlen gekriegt haben, nämlich die von Münchenstein statt Binnigen. In der Zwischenzeit haben 110 Binniger Wahlbürgerinnen und Bürger ihre falschen Listen auf der Gemeindeverwaltung ausgetauscht, also etwa jeden vierten der Betroffenen. Eine gute Quote aus Sicht vom Gemeindeverwalter Olivier Kungler.
Wir erwarten, dass sicher noch weitere werden dazukommen und dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass die Stimm- bzw. die Wahlbeteiligung ja eh nie 100% ist. Also es wird auch sicher solche geben, die das zwar zur Kenntnis nehmen, aber eigentlich gar nicht wählen und sich bei uns dementsprechend auch nicht wählen. Aber an und für sich sind wir recht zufrieden mit dieser Rückmeldung.
Die wahlberechtigten Verbindungen sind übrigens offenbar relativ tolerant, trotz Fehler. Richtig kässige Anrufe wegen der falschen Wahlzettel haben es nur etwa 2 oder 3 gegeben. Wer noch ein Velo in der Basler Innenstadt stehen hat, tut gut daran, das umzuparkieren. Seit heute räumt die Basler Polizei die Velo weg, die an der Route vom Fasnachtsquartier stehen. Abholen können die Besitzer ihre Velo am Petersgraben, beziehungsweise, wenn sie im Kleibasel gestanden sind, am Dolderweg. Auch Autos, die im Parkverbot stehen, werden abgeschleppt, schreibt die Basler Polizei. Letztes Jahr musste die Polizei mehr als 100 Velo wegräumen, aus Sicherheitsgründen, wie sie schreibt. Heute ist Halbzeit bei den Wintersportferien in den beiden Basel. Wobei, Wintersport ist eigentlich immer weniger angesagt in diesen beiden Wochen. Auch, weil Snöben und Skifahren ein relativ teurer Spass sind. Als Alternative gibt es zu Lausen seit gut 10 Jahren den Kinderzirkus Sorrisino. Organisiert wird er von der reformierten Kirchgemeinde Lausen und dem Blauen Kreuz Basel-Land. Dieses Jahr sind die Organisatoren regelrecht überrennt worden von Anmeldungen. 51 Kinder wogen sich dieses Jahr zu Lausen in die Manege. Der Roland Schnetz war bei einer Probe dabei.
Und alle zusammen?
Ungewohnte Töne im Feuerwehrmagazin in Lausen. Im Theoriesaal über der Feuerwehrauti übt eine Gruppe Kinder ein Tänzchen. Nebendran sind die Löhne an der Arbeit. Alle fiebern auf einen Freitag, weil dann der Zirkus Sorrisino seinen grossen Auftritt hat. Dann müssen auch die Akrobaten, Zauberer und Jongleur parat sein, wenn es dann heisst, man ist frei. Ungewöhnlich an diesem Zirkusprojekt ist nicht nur der Probeort, ungewöhnlich ist auch der Zeitpunkt, sagt Lena Häfelfinger vom Leitungsteam. Im Winter sind Zirkuszelte normalerweise eingepackt und alles ruht im Winterquartier. Nicht so beim Zirkus Sorrisino.
Das ist ursprünglich entstanden, um Alternativen anzubieten zu teuren Skiferien, die es gibt. Was dann mal entstanden war, war es einfach eine super Sache und man gefunden, man will das wieder machen. Und so sind wir jetzt zum 11. Mal da und machen das.
Als Alternative zu teuren Skiferien, jetzt zum 11. Mal und der Erfolg ist riesig. 51 Kinder machen mit, mehr dürfen es nicht mehr werden. Für Lena Häfelfinger liegt der Erfolg beim Zirkus selber. Kinder lieben ihn immer, unabhängig von der Jahreszeit.
Ja, der Spassfaktor, der dabei ist. Und die vielen Kinder, die hier mit ihren Freunden sind und etwas zustande bringen und den ganzen Tag zusammen sind und viel lachen, viel Freude haben und so eine Woche lang so eine Gemeinschaft sein.
Eine Woche lang eine Gemeinschaft sein, für viele Kinder ist diese Gemeinschaft ein wichtiges Erlebnis. Nicht immer sind es aber finanzielle Gründe, auf Skifahren zu verzichten. Der Liam aus der Tänzergruppe.
Ich finde es schon toll, Skifahren, aber das Zirkuslager ist einfach toller, bessere Unterhaltung. Beim Skifahren ist man fast den ganzen Tag in der Skischule oder in der Snowboardschule.
Skischule und Snowboardschule, das erinnert dann doch zu fest an Schulalltag mit Pflichten und Stress. So verschieden die Kinder auch sind, so verschieden sind auch die Gründe, nicht Skifahren und an diesem Zirkusprojekt mitzumachen.
Ich war noch nie in Skiferien. Also Skifahren bin ich noch nie gesehen. Meine Eltern gehen einfach nie, dann kann ich auch nicht gehen.
Also bin ich ins Zirkuslager und meine Eltern sind einfach Skifahren mit meinen Geschwistern. Und dann gehe ich zu der Celine eine Woche. Sie wohnt gerade wie so wie.
Meine Eltern gehen eher lieber im Sommer in warme Länder, gehen baden ans Meer und dafür eher weniger Skifahren. Und ich mache das eigentlich auch lieber.
In warme Länder ans Meer statt auf die Skipisten. Das Verhältnis zum Wintersport ist von denen 51 Kindern aus Lausen sehr unterschiedlich. Gemeinsam ist ihnen die Freude, hier daheim zusammen an einem Projekt zu arbeiten. Gross ist die Spannung auf den Freitag. An Skifahren denkt im Zirkus Sorrisino jetzt schon niemand mehr.
Mir freut es, wenn die Leute Freude haben und uns toll finden.
Also ich finde, am Freitag finde ich es toll, wenn auch Leute sich freuen, dass wir tanzen. Da bin ich auch glücklich.
Es macht mir einfach Freude, tanzen.
Ich habe jetzt schon Lampenfieber,
wenn ich nur daran denke.
Ein lampenfiebriger Ferienzirkus Artist Liam im Beitrag von Roland Schnetz. Premiere und Derniere gleichzeitig ist übrigens heute oben am 6:30 in der Mehrzweckhalle Stutz in Lausen. Seit 1910 oder je nach Zählung 1911 gibt es Fasnachtskomitee. Knapp 90 Jahre davon war das Gremium ein Männerbastion. 1999 hat es die Pfifferin, ehemalige Schnitzelbänklerin und Journalistin Corinna Christen zu sich berufen, als erste Frau im Komitee. Jetzt steht die 64-Jährige, die mit ihrem Mann heute in Langenbruck und Basel lebt, vor ihrer letzten Fasnacht als Komitee-Mitglied. Sie ist heute unser Wochengast. Ich habe sie gefragt, wie ihr Mut ist, so kurz vor den letzten drei schönsten Tagen in der Fasnachtsregierung.
Ich freue mich drauf. Ein Spürchen Wehmut ist bis jetzt nur in Spuren dabei. Vielleicht kommt es noch mehr. Aber ich freue mich jetzt zuerst einmal auf die Fasnacht.
Warum hören Sie eigentlich auf im Komitee?
Also wir haben eine Amtszeitbeschränkung. Die ist zwar bei mir noch nicht ganz erreicht. Die könnte man ein Jahr dranhängen. Aber wir haben uns das auferlegt, dass man mit 65 aufhört. Die Fasnacht nach dem 65. Altersjahr soll die letzte sein. Bei mir ist jetzt das eine vorher.
Und die Altersguillotine, bedauern Sie das auch jetzt, dass es die gibt, wenn Sie sagen, mit Wehmut jetzt die letzte Fasnacht?
Nein, das bedauere ich nicht. Den Entschluss habe ich ja selber auch gefällt, sogar ein Jahr früher aufzuhören. Ich glaube, es ist ein guter Entschluss, dass wir das eingeführt haben. Es hat früher immer wieder geheißen, jo, das Fasnachtskomitee, es hat auch noch was Frauen gegeben. Jetzt haben wir gesagt, das sind alles alte Männer, die nicht aufhören können. Und das, haben wir, das Image haben wir natürlich nicht verdient, aber wir haben trotzdem gefunden, es ist gut, wenn man da Limiten einsetzt.
Aber die Männer sind immer noch ein bisschen oder ziemlich klar in der Überzahl.
Ja, es ist ein bisschen eigentlich nur noch. Wir sind jetzt
vier Frauen
ja.
Vor 13 insgesamt. Ja. Sie sind die erste Frau gewesen in diesem Gremium. 1999, vor gerade mal gut 10 Jahren, sind Sie als erste Frau ins Komitee gewählt worden. Wie haben Sie das geschafft, die Männerbastion zu knacken?
Ja, das habe eigentlich nicht einmal ich geschafft. Man kann sich ja nicht bewerben für ins Fasnachtskomitee. Im Gegenteil, wenn man sich bewirbt, dann kommt man sicher nicht rein. Sondern das ist ein Berufungsverfahren, also man wird berufen, das heisst, die Mitglieder machen Vorschläge untereinander und die, man einigt sich auf ein paar Namen oder einen, wenn man nur jemanden braucht, fragt die an und wenn die zu sagen, dann werden sie Mitglied vom Fasnachtskomitee.
Sie sind erste Frau im Komitee gewesen. Das Komitee gibt es seit 1911, 88 Jahre später dann einmal die erste Frau in diesem Gremium. Ich nehme an, da haben Sie auch Widerstand gespürt, wo Sie als erste Frau auftaucht sind.
Eigentlich nicht. Ich bin nur immer gefragt worden, im Scherz natürlich, was machst du denn mit dem Hut? Das ist die wichtigste Frage, die mir gestellt worden ist. Und ich habe mir das dann auch reiflich überlegt. Also ein Hut.
Also wir sagen, der Hut ist das, was die Komiteemitglieder haben, wenn sie die Glicken ihre Ehre erweisen, wenn sie die Glicken abnehmen.
So ist es. Und das ist eine Ehrerbietungsgeste, die ich auch für eine sehr wichtige Ehrerbietungsgeste halte, weil es ist ja eigentlich die Werteumkehr. Also wenn wir jetzt sagen, das Volk, das Fasnachtsvolk, das an der, in Anführungsstrichen, Obrigkeit durchmarschiert, zieht nicht der Hut vor ihnen, sondern es ist umgekehrt. Und das ist eigentlich etwas typisch Fasnachtliches, eben diese Werteumkehr. Und
wie haben Sie es denn gemacht mit dem Hut?
Ich habe dann gedacht, der Hut, also mir persönlich hat es nicht ausgemacht, mit zu lüpfen wegen der Frisur, aber ich habe schon an potenzielle Nachfolger gedacht, die andere Frisur kompliziertere Frisuren haben als ich und die dann nachher immer verzuppelt wären.
Also sie haben kurze, graue Haare, muss man sagen.
So ist es, genau, pflegeleichte. Und darum habe ich dann gesagt, nein, der Hut bleibt drauf. Und ich mache aber eine Geste mit der Hand, die quasi wie ein virtuelles Hutabnehmen bedeutet und das hat sich eigentlich durchgesetzt, jetzt auch bei meinen Kolleginnen.
Welche typischen Frauenanliegen haben Sie durchgesetzt im Komitee?
Also gar keine eigentlich. Für mich hat die Fasnacht nichts mit Männern und Frauen zu tun.
Dann spielt es gar keine Rolle, dass Sie als Frau im Komitee gewesen sind?
Nein, ich bin überhaupt, die Genderunterscheidung gefällt mir nicht so. Ich finde, in allererster Linie soll man menschlich sein. Männlich oder weiblich ist erst die zweite Linie.
Ein anderer wichtiger Teil der Bevölkerung ist im Gegensatz zu den Frauen überhaupt nicht im Komitee vertreten. Die Ausländer oder Leute mit Schweizer Pass, aber mit ausländischem Namen. Warum ist das so?
Das ist kein geschriebenes Gesetz, das kann durchaus auch mal möglich sein. Es muss einfach jemand sein, der den Fasnachtsgeist in sich hat. Das ist sehr wichtig.
Und von diesen 30% Ausländerinnen in der Stadt hat keiner den Fasnachtsgeist?
Das ist schon möglich, dass es das gibt. Das ist, ich nehme auch an, dass nur noch eine Frage von der Zeit, bis auch ein Ausländer oder eine zugewanderte Person. Ich meine, unter den Fasnachtern, ich kenne, von den besten Fasnachtern, die ich kenne, sind Zugewanderte und haben sogar noch nicht einmal einen Schweizer Pass, aber es sind Fasnachter bis ins Mark.
Wie ist denn das mit dem Ausländeranteil? Nimmt der langsam zu entglicken oder ist vor allem in den Stammverein das immer noch eher eine Basler Geschichte?
Ja, in den Stammverein ist es vielleicht schon eher eine Basler Geschichte und sind vielleicht eher Zugewanderte von der zweiten Generation, die dann dazustossen. Vor allem auch Buben, die lernen rummeln. Aber der Nachwuchs ist sowieso ein bisschen heikel, den Nachwuchs nachzuziehen. Weil, ich meine, es ist halt bei den Jungen heute, es klingt jetzt so tantig, aber nicht mehr so Mode, ein Hobby zu haben, wo man auch noch ein bisschen etwas dafür arbeiten müsste, nämlich daheim üben und fließig in die Stunde kommen und so weiter.
Aber die Fußballvereine zum Beispiel, eine sehr anstrengende Sache, die werden überrennt von Nachwuchs.
Ja gut, aber die müssen daheim nicht arbeiten dafür.
Corinna Kisten, Sie sind nicht nur Fasnachtsorganisatorin, Sie sind vor allem auch Aktive, Sie pfeifen. Sie sind als Mitglied von der Pfefferschote lange Zeit Teil von einer Spitzenbank gewesen, wie man so schön sagt. Hören wir uns doch gerade ein Müsterli an. Gehen wir 20 Jahre zurück. Die Pfefferschote, Fasnacht 1989. Das ist die Fasnacht gewesen, unmittelbar, nachdem die Altbundesrätin Elisabeth Kopp ihren Rücktritt bekannt gegeben hat.
Ska, unsere Ex-Fair Lady Kopp, die arme Hutte. Bei dieser Rente nur noch Fotzelschnitte spucken. Noch keine Angst, es gibt gleich ein Zustupf noch daneben. Denn es gibt ja Sackgeld, wenn man geht, gucken klagen.
Sie lachen selber immer noch, sie haben auch so ein bisschen mitgesungen, die Lippen dazu bewegt, sie können die Bank immer noch.
Ja, also da ist mir jetzt noch wieder in Sinn, das ist ja gar lang her.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie heute 20 Jahre alte Bank von Ihnen hören?
Also was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass wir dort zu langsam gesungen haben. Wir haben mit der Zeit ein bisschen mehr Zug drin. Also
vielleicht auch schon ein Gläschen Wein gehabt oder so?
Ja, mit wenig, weil also das verdreht sich schlecht, man muss sich wahnsinnig konzentrieren drauf, auf die Fäße. Und am Schluss dann schon, aber da sind wir vorsichtig gewesen.
Die Elisabeth Kopp, die Sie hier besungen haben, die hat ja irgendwo eine Parallele zu Ihnen. Die Elisabeth Kopp als erste Bundesrätin, also Mitglied von der Schweizer Landesregierung, Sie als erste Frau in der Basler Fasnachtsregierung, im Komitee. Sehen Sie die Parallelen?
Ja, also ist ein bisschen hochgegriffen. Also, ich würde jetzt das Komitee nicht gerade mit dem Bundesrat vergleichen, aber während der Fasnacht hat man schon das Gefühl, auch es ist schön, dass man daran mitorganisieren durfte, aber auch das Jahr über, wenn man sieht, die Aktivitäten, die in den Glicken passieren, das gibt ein gutes Gefühl.
Haben Frauen einen anderen Schnitzelbankhumor als Männer? Sie haben mit ihrem Mann in der Pfefferschote gemacht und sie sich da irgendwie ergänzt?
Ja, er war eher für das Derbere. Es klingt jetzt klischeehaft, aber es ist so. Er hat eher die derberen Sachen beigesteuert und ich vielleicht eher die fein sicilierten. Also insofern müsste gerade ein Rollenklischee reinpassen.
Sie haben einen Langzeitvergleich über mehrere Jahrzehnte und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven über das Schnitzelbank geschaffen. Was hat sich verändert in diesen 3-4 Jahrzehnten?
Die Fäße sind kürzer geworden. Das ist eigentlich das deutlichste Merkmal. Ich glaube auch, dass die Leute heute gar nicht mehr so lange zuhören könnten, bis endlich eine Pointe kommt. Die Kadenz muss schneller sein, wie überall auch heute.
Ist das gut oder schlecht?
Es ist eine Zeiterscheinung. Ich will das nicht bewerten, ob gut oder schlecht.
Corinna Kisten, Sie sind hier in der Region nicht nur als Fasnächtlerin bekannt. Bekannt worden sind Sie vor allem als Journalistin zuerst, genauer als Gerichtsberichterstatterin für uns im Regionaljournal Basel, aber auch lange Zeit für die Basler Zeitung. Dort haben Sie Ihre Kolumne angerichtet gehabt. Die hat Kultwert gehabt, kann man glaub wirklich sagen. Sie berichten über 30 Jahre aus den Gerichtssaal. Auch mit dem hören Sie jetzt auf. Und Sie vereinen Gerichtsberichterstatterin und Schnitzelbank Fasnacht im Allgemeinen in einer Person. Wo gibt es da Berührungspunkte zwischen dem Gerichtssaal und der Fasnacht?
Ja, es menschelt an beiden Orten. Wobei ich die Gerichtsberichterstattung natürlich, die Mord- und Totschlagfälle, die tragischen Sachen, das ist eins. Aber gerade wenn ich fürs Angerichtet reingesessen bin, das sind die sogenannten Privatklagefälle gewesen, da hat es gemenschelt, da ist auch manchmal gelachen worden. Oder hinterher hat es eine Versöhnung gegeben. Das hat mir schon sehr gefallen. Und damit, ich habe das auch gemacht, quasi wie so eine Rolle von den eben, Mord- und Totschlagfällen, die ja manchmal sehr unter die Haut gehen.
Sie haben auch die grossen, ernsten Geschichten bearbeitet, zum Beispiel der Fall von einer Lokalfernsehmoderatorin, die die Grossmutter von ihrem Ex-Freund umgebracht hat. Auch hier wieder ein Tonmuster. Sie haben bei uns im Regionaljournal darüber berichtet und bei uns hat das so getönt.
Was sich dort abgespielt haben muss, ist wie ein Drehbuch von einem schlechten Krimi. Großmutter war auf den Knien am Betten, als er die Anklagte von hinten 5-mal mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf geschlagen hat. Weil die Frau noch gelebt hat, hat die Anklagte die Specksteinplatte von einem Raclette-Ofen genommen und zugeschlagen. Die ist versplittert, aber das Opfer hat immer noch gelebt.
Es tönt relativ drastisch in einer Tonspur zu einem Splatter-Movie. Wie viele Details verdreht es in der Gerichtsberichterstattung?
Ja, also sicher weniger als in der Anklageschrift stehen. Also was dort man noch drinnen steht, gerade jetzt bei so Kapitalverbrechen. Also das kann einem dann noch in Träumen verfolgen.
Ist aber bei Ihnen so passiert?
Ja, jetzt nicht in dem Fall, aber in anderen Fällen. Ja, in dem Fall doch auf eine Art auch, ja. Ich glaube, das ist auch die grosse Kunst bei der Berichterstattung aus dem Gericht, dass man das Gleichgewicht findet, dass man weiss, wie viel darf man den Leuten überhaupt zumuten, wie viel muss man auf der anderen Seite sagen, damit die Leute überhaupt rauskommen, gerade wenn es um eine Begründung von einem Urteil geht. Das ist auch etwas von dem, was mich am meisten fasziniert hat an diesem Job.
Und Sie haben nie irgendwie so böse Träume gehabt, als hätten Sie so nachverfolgt, dass Sie das Gefühl haben, jetzt schmeiße ich den Job, häng den Hut an den Nagel.
Nein, das habe ich nicht. Aber eben, ich bin dann bei den angerichteten Fällen erholen. Das sind dann die es einfach gemenschelt hat. Da habe ich dann durchaus auch mal im Gang mit jemandem geredet und jemand wieder aufgestellt, der zerknirscht war. Und das hat auch noch ein bisschen dazugehört.
Also eine Art Psychologin am Gericht.
Ja, so kann es so nennen. Ja.
Was ist der Gerichtsfall, der Ihnen am meisten in Erinnerung bleibt über all die Jahre?
Ja, das ist der, der im Gerichtssaal geschossen worden ist, in Liestal. Das ist Tötungsdelikt gsi und da hat einer, es ist eine Familienfehde gsi zwischen, ich glaube, türkische Familie sind es gsi, hat einer hinter ein Cousin vom Opfer und ein Cousin vom Täter Pistolenführer genommen und hat hinter unserem Rücken Führer geschossen.
Und Sie sind im Saal gsi und beide dann?
Ja, ich bin im Saal gsi, ich bin abgetaucht. Das weiss ich noch, alle Richter übrigens sind auch abgetaucht. Das war wie im Kasperlitheater, da sind plötzlich keine Köpfe mehr oben am Pult gsi. Und da hat dann der Anklagte auch getroffen, schwer verletzt. Wir haben lange gemeint, er sei tot. Er war aber nicht tot gewesen, hat überlebt und ist nachher ins Gefängnis gekommen, zwar ins gleiche Gefängnis wie der Cousin von ihm, der angeschossen hat.
Sie erzählen das jetzt mit einem Lächeln und Kasperli-Theater und so. Also Sie haben es offensichtlich verarbeitet.
Ja, es verarbeitet. Aber es ist mir lange nachgegangen.
Braucht man aber schon eine Art irgendwo eine Stahlwullen und einen Schutz aus Humor und so, um das wegzustecken?
Ja, das hilft viel.
Im Moment wird ein Haufen debattiert über das Verhältnis zwischen dem Baselbiet und der Stadt. Seit der Theaterabstimmung vor allem zwischen dem Oberbaselbiet und der Stadt, Corinna Christen, Sie haben eigentlich die beiden Seelen in Ihrer Brust. Sie haben einen Wohnsitz mitten in der Stadt, in einem der urbansten Quartiere im St. Johann und in Langenbruck im Oberbaselbiet. Erleben Sie den Graben dort in Langenbruck?
Es sind schon andere Leute, die dort vor allem, also die Alteingesessenen, es hat in Langenbruck natürlich auch viele Stadtbasler wie mir, aber die Alteingesessenen dort, die sind anders, das stimmt. Also da gibt es Leute, die kommen nicht an die Basler Fasnacht, weil sie finden, ja nein, die Grossstadt und so. Es gibt schon Unterschiede, aber es sind alles sehr, sehr nette Leute. Wir fühlen uns enorm wohl dort und sind auch gut aufgenommen. Wir machen auch jedes Jahr ein Konzert mit dem Quintett dort. Und ich habe einen grossen Zustrom. Also ich bin da fast auch ein bisschen Brückenschlager.
Wie anders sind Sie denn? Wie unterscheiden Sie sich, außer dass Sie nicht an die Fasnacht gehen?
Sie sind keine Städter. Sie haben Reserven davor. In einer Grossstadt müssen Sie wohnen. Was ich übrigens auch verstand. Ich wohne jetzt auch ganz gerne da oben.
Also Sie sind mehrheitlich jetzt in Langenbruck daheim?
Wir haben einen Teil der Wohnsitz, eine Steuerteilung. Das kann man machen. Wir müssen übrigens beide Regierungen bewilligen. Wir sind aber im Moment ziemlich viel mehr in Langenbruck. Es ist eigentlich umgekehrt. Es gibt Leute, die haben Ferienhäuser, wo sie nur einen kleinen Teil vom Jahr bewohnen. Und bei uns ist es gerade umgekehrt. Wir bewohnen unsere Stadtwohnung nur einen kleinen Teil vom Jahr.
Die drei schönsten Tage füllen jetzt den nächsten an. Corinna Christen, auf was freuen Sie sich jetzt dieses Jahr am meisten?
Ja, ich freue mich darauf, das letzte Mal am Gortest zu stehen. Also, ich sage, dem despektierlich das Hütli-Spiel zu machen. Ist dann am Montag an der Wetschenbruck und am Mittwoch am Steinenberg. Da freue ich mich drauf und die Glicken noch einmal zu sehen und noch einmal können winken und dann noch nicht kennen und Plaketten anhängen und Blumenstrauß überreichen am Mittwoch. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich aber auch, ich habe wieder intensiv angefangen zu pfeifen. Das ist ein Langzeitgedächtnis mobilisiert und die Marsch wieder führen genommen, die ich früher immer regelmäßig gespielt habe. Ich spiele jetzt in einem wilden Zügel mal mit dieses Jahr. Und ich freue mich auch, der Gortest, den wieder mal anzuschauen, neutral, von aussen. Also nein, neutral, ohne Aufgaben, so. Ohne müssen denken, ja, wie müssen wir jetzt die einstufen und was meinen sie jetzt und haben sie das auch, kommt man auch draus auf die Laternen und so. Also einfach einmal mehr wieder können, nur mehr geniessen. Da freue ich mich sehr drauf.
Die Corina Christen, seit 1999 erste Frau im Fasnachtskomitee. Nach dieser Fasnacht gibt sie ihr Amt ab. Jetzt ist es dann gerade 6:03. Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1. Hier nochmals das Wichtigste aus dieser Sendung in Kurzform. Nach der Razzia in seinem Lokal will der Besitzer von einem Basler Pokerclub auf dem juristischen Weg weiterkämpfen. Für 35'000 Franken lässt er jetzt eine Studie ausschaffen. Das Gutachten soll beweisen, dass die Poker-Variante, die in seinem Club gespielt worden ist, kein Glücksspiel ist, sondern Geschicklichkeit verlangt. In diesem Fall wäre seine Poker-Variante legal. In der Nacht auf letzten Montag haben zu Lausen 12 Plakate von bürgerlichen Regierungsratskandidaten brennt, die die Feuerwehr hat müssen löschen. Das bürgerliche Wahlkampfteam REWAG vermutet, dass die Tat politisch motiviert ist und hat Anzeige wegen Sachbeschädigung gemacht. Die erste Frau vom Fasnachtskomitee hört auf. Nach 11 Jahren im Amt steht Corina Christen vor ihrer letzten Fasnacht als Komiteemitglied. Sie hört wegen der internen Amtsguillotine auf. Aktiv Fasnacht macht sie weiter als Pfifferin. Und jetzt zum Wetter von heute oben bis zum Morgenstreich mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Nacht kühlt es auf 0 bis 5 Grad ab. Morgen gibt es einen wunderschönen, sonnigen Frühlingstag mit ein paar dünnen Wolken und es wird sehr mild. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad. Auch wenn man in Jura gehen laufen, zum Beispiel auf den Böllchen, kann man immer noch mit 11 Grad rechnen. Am Sonntag hat es zwar mehr Wolken rum, die sind aber lange Zeit doch so dünn, dass der Wettereindruck noch freundlich bleibt. Die Temperaturen steigen dann am Sonntagnachmittag auf etwa 15 Grad. Am Sonntagabend oder in der Nacht auf dem Montag kann es lokal regnen, aber weil das nur eine lokale Sache ist und dann nur eine kurzzeitige Sache, ist die Chance sehr gross, dass sowohl der Kienbesen wie auch der Morgenstreich trocken über die Bühne gehen.
Das war das Regionaljournal Basel vom Freitag oben gewesen. Unsere nächste Sendung hören Sie morgens oben um 5:30. Vorher, gerade nach den 12 Nachrichten, gibt es hier auf DRS1 den Streifzug durch die Schweiz von allen Regionaljournalen.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen mit diesen Themen. Der Lötschberg-Tunnel, der ist zu klein. Ein zweites Gleis muss jetzt rein. Namhafte Persönlichkeiten fordern den Ausbau vom Lötschberg-Tunnel. Was sagt man am Gotthard dazu? Es fahren auf dem Zürichsee gar kein dreckiges Schiffli mehr. Alle Zürichsee-Schiffe haben als erste im Land Partikelfilter. Was ist mit den anderen? Und es wird nicht nur gekifft, wenn sich die Jugend trifft. Ein Basler Jugendtreff platzt aus allen nicht. Trotz Rauch- und Alkoholverbot. Erstaunlich. Regional Diagonal, morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten, hier auf DRS1.
Unsere Webseite regionaljournal.ch. So viel von uns für heute. Am Mikrofon Gauden Zwacker.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.